ein verletztes Tier sieht oder eine auffällige Taube. Eine auffällige Taube sitzt auf der Straße am Rand, hat den Kopf eingezogen, plustert das Gefieder auf und wirkt, ja, wirkt einfach wie so eine Kugel, ein bisschen struppig. Dann sollte man sie auf jeden Fall sichern.
Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Vorneweg möchte ich zur letzten Sendung noch einen Aufruf hinzufügen. Wir haben hier über Naturkosmetik gesprochen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, die tierversuchsfreie Kosmetik in der EU ist in Gefahr, denn die Europäische Chemikalienagentur ECHA fordert nun Tierversuche für kosmetische Substanzen. Und um diese Tests weiterhin zu verhindern und einen Ausstiegsplan der EU aus dem System Tierversuch zu fordern, haben die Ärzte gegen Tierversuche zusammen mit einigen Partnern die europäische Bürgerinitiative Safe Cruelty Free Cosmetics ins Leben gerufen und brauchen nun 1 Million Unterschriften. Und ich würde euch bitten, und ich weiß, dass einige unter euch sind, die das Thema Tierversuche nicht kalt lässt, auf die Kampagnenseite zu gehen, europa-ohne-tierversuche.de. Da findet ihr alle weiteren Infos und beantwortete Fragen sowie den Link zur Unterschriftenaktion. Auch auf Facebook und Instagram sind sie vertreten. Wir brauchen 1 Million und momentan sind wir bei 400.000. Vielen Dank. So, und nun kommen wir zur heutigen Sendung und ich habe mir gedacht, wir beginnen mit einem Stimmungsbild. Denken wir mal alle an eine Großstadt. Wir fahren mit dem Zug dorthin. Wir steigen aus und gehen den Bahnsteig entlang und durch die Bahnhofshalle und dann zu dem Platz davor und spätestens da sehen wir sie, die Tauben. Einige Menschen ignorieren sie, manche ärgern sich über sie und Menschen wie ich, die freuen sich über sie, sehen das aber auch mit großer Sorge. Weil wenn man genauer hinschaut, dann sieht man kaputte Füßchen, die zusammengerollt sind, die geschwollen sind, die einen Faden drumherum haben oder Plastik. Manche Tauben sehen zerfledert aus, aufgeblustert. Und sie haben alle gemeinsam, dass sie nach Futter suchen. Und was sie finden, ist eigentlich nur Müll. Und das, obwohl sie Körnerfresser sind. Mir ist es im November so gegangen, da war ich in Hamburg am Hauptbahnhof und an der U-Bahn-Station habe ich dann mitten im Weg eine Taube gesehen, die ist am Boden gesessen und war recht unbeeindruckt von den Menschen. Und wenn ich sowas sehe und ein Tier für mich irgendwie apathisch ist, dann nähe ich mich immer ganz langsam. Sobald das Tier dann eine Fluchtreaktion zeigt, dann ist es für mich in Ordnung, ansonsten nicht. Das war jetzt in dem Fall so. Sie ist dann von mir weggedipselt und hat mir angeschaut, so, was stimmt mit dir nicht. Meine Reisebegleitung hat mich dann auch gestresst. Ich soll jetzt bitte mich nicht für alles immer verantwortlich fühlen. Und ich bin dann weitergegangen, habe mich aber trotzdem gesorgt, den ganzen Tag, die ganze Woche, und habe mich dann an den Verein Hamburger Stadt Tauben e.V. gewandt. Und aus dieser Anfrage von mir ist ein wunderbarer Dialog entstanden und auch die heutige Radiosendung. Und so begrüße ich heute bei Veganinchens Stimme Andrea Scholl vom Hamburger Stadttauben e.V. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass wir beide heute den Tauben gemeinsam eine Stimme geben.
Ja, guten Morgen Christina oder Veganinchen. Guten Morgen alle Zuhörer.
Liebe Andrea, bitte schildere unseren Hörer und Hörerinnen kurz, wer du bist und wie das mit den Tauben bei dir angefangen hat und dass du jetzt so bist, wie du jetzt bist, dass du dich für sie einsetzt.
Also ich bin Mitbegründerin des Hamburger Stadttaubenvereins. Wir haben gegründet 2013, also sind jetzt schon ziemlich lange etabliert. Ja, und inzwischen bin ich zweite Vorsitzende geworden. Und meine Taubengeschichte fängt so mit 10 Jahren an. Da brachten mir Nachbarn mal eine halb verhungerte Taube. Und weil ich immer so mit Tieren schon was am Hut hatte, Meerschweinchen und Igel und alles immer aufgelesen habe, was so unterwegs war und Hilfe brauchte. Und dann war ich anfangs auch überfordert, so mit 10, was macht man, was frisst eine Taube? Und dann habe ich das aber irgendwie auch hingekriegt, natürlich mit Unterstützung meiner Eltern. Die haben wir dann wieder aufgepäppelt, die Taube, und sie dann in die Freiheit entlassen. Und so bin ich da so langsam reingewachsen und habe, wie du schon eingangs sagtest, mit den Füßchen mich gewundert, warum humpeln die Tauben, warum sehen die Füße so aus und sind die vielleicht krank oder warum ist das so? Ja, und so ist das eigentlich stetig gewachsen.
Ein großes Thema und meine erste große Frage ist, wie ist es dazu gekommen, dass die Tauben jetzt bei uns in den Städten sind, obwohl da eigentlich widerliche Umstände herrschen? Es gibt ja eine Geschichte der Stadttaube. Kannst du uns diese bitte erzählen?
Die Stadttaube stammt von der Felsentaube ab. Das ist ein Wildvogel, der bevorzugt, wie der Name schon sagt, in Felsen, Gesteinen und so, Bergen lebt. Stammt natürlich aus der Familie der Tauben, Columba livia. Die Felsentaube ist die alleinige Stammform der Haustaube und damit auch der Stadttaube. Ganz wichtig. Diese domestizierte und verwahrloste Form, also die Stadttaube, zählt zu den erfolgreichsten Vögeln der Erde und ist bis auf die Arktis und Antarktis weltweit verbreitet. Der natürliche Lebensraum der Felsentaube sind Felsen, Felsklippen an Küsten, in Berggebieten, weil die einfach die Nistgelegenheiten bieten. Zur Nahrungssuche sucht die Felsentaube Kulturland, offenes Gelände und Brachland auf. Sie ernährt sich dann von Getreide, Samen, Eicheln, Beeren, Knospen und vereinzelt auch von Wirbellosen, also Würmern, Schnecken, was sie eben so findet. Und aus der Felsentaube hat dann der Mensch die Haustaube Columba livia domestica gezüchtet. Man nutzte die Taube als Fleischlieferant, man hat die Eier gegessen, die Federn hat man benutzt, den Kot und ganz wichtig auch ihre Standorttreue. Sie hat einen hervorragenden Orientierungssinn. Früher in der Zeit hat man sie als Postbotin eingesetzt. Also auch im Krieg, ganz wichtig, Feldpost wurde da übertragen. Also Militärbrieftauben gab es zum Beispiel schon 1914 im Ersten Weltkrieg. Und die bekannteste Brieftaube zur damaligen Zeit, das war die Cher Ami des US Army Signal Corps, die nach Dauerbeschuss durch das deutsche Militär verletzt, blutig ihr Ziel erreichte und dann die Nachricht zur Rettung des verlorenen Bataillons überbrachte.
Die Augen.
Sie war später dann auf einem Auge blind und das rechte Bein musste amputiert werden, wurde aber nach wie vor versorgt. Diese Taube, also Cher Ami, wurde in der Racing Hall of Pigeon aufgenommen und mit einer der höchsten französischen Kriegsauszeichnungen geehrt. Ja, also schon eine ganz spannende Geschichte. Und auch auf Kriegsschiffen hat man Brieftauben damals schon eingesetzt, wenn der Funk ausgefallen ist. Also man hatte wirklich richtige Brieftaubenkästen mit an Bord. So, und dass die Stadttaube ein Haustier ist, das sagte ich ja vorhin, Columba livia, die Felsentaube, und dann aus der Felsentaube gezüchtet, die Haustaube, Columba livia forma domestica, ist sie dann zu einem Haustier geworden und wurde international auch von mehreren Länderstudien bestätigt. So fand man in jeder untersuchten Stadttaube, also weltweit, den Genstamm der Zucht, Rasse oder Brieftaube, sprich Haustaube. Das Tier ist nicht verwildert, auch ganz wichtig, sondern verwahrlost. Wäre sie nämlich verwildert, würde es sich zum Beispiel an die Nahrungssituation anpassen und von nicht artgerechtem Futter auch nicht krank werden oder sogar verhungern. Und auch der Brutzwang, der ja angezüchtet wurde, aufgrund dieser Eier, die man ja essen wollte unbedingt, hätte sich im Laufe der Zeit wieder auf zwei Bruten, also quasi die Wildform der Taube, der Haustaube, auf zwei Bruten im Jahr reguliert.
Schrecklich eigentlich.
So. Und der Brutzwang, der ja angezüchtet wurde, beläuft sich auf 8 Bruten im Jahr, a 2 Eier pro Paar. Deswegen sind diese Populationen ja auch in diesem Maße für jeden Menschen sichtbar.
Warum sammeln Sie sich? Wir haben jetzt gehört, dass Sie so natürliche Felsenwände, Mauern gerne mögen, weil da genug Unterschlupflöcher sind. Aber warum sammeln Sie sich bei uns auf Bahnhöfen?
Ja, Bahnhöfe, hohe Gebäude erinnern an Felsen. Die Nischen, Vorsprünge zum Brüten, ideal. Die Nahrung, die dort runterfällt, in welcher Form auch immer, Brötchen, Pizzareste, irgendwelche Körnchen, ja, also die Taube findet da so einiges. Und es ist die Nähe zum Menschen. Also ganz, ganz wichtig, Haustaube oder Stadttaube, ja, Haustier, Menschennähe. Also man wird auch keine Ringeltaube, also die Wildform jetzt, Ringeltaube, Türkentaube oder Hohltaube in diesen Bereichen finden, weil da einfach, es ist zu lebhaft. Es sind Menschen da, die sind Gefahr und passen auch nicht zu dieser Wildform, ja, weg vom Menschen in die Natur und auf Bäumen und so. Und das zeichnet quasi diese Stadttauben auch aus.
Das ist total traurig, weil sie ja auch standorttreu ist und sie eigentlich in uns, in diese, von uns in diese Situation gebracht wurde und jetzt komplett im Stich gelassen wird. Und nicht nur das, sondern auch verachtet. Ja.
Ja.
Also ich habe ja das Glück gehabt auf den Azoren, dass ich das, was du beschrieben hast, diese natürlichen Felswände an den Klippen, habe ich beobachten können, wie sie sich da verhalten, wenn sie diese Natürlichkeit haben. In jedem Loch ist ein anderes Pärchen drin gesessen, sie haben gebalzt, sie haben rausgeschaut. Es war eine reine Freude. Also, das gibt es auch noch auf der Welt. Aber das.
Ja, die werden auch in Ruhe gelassen, ne? Also diese Wildformen lässt der Mensch in Ruhe. Der Mensch reagiert quasi nur auf dieses Haustier halt, auf die Stadttaube.
Und das nicht umsonderlich positiv.
Ganz genau.
Du hast schon gesagt, sie würden Sämereien fressen und Wirbellose und im Endeffekt finden sie nur Müll bei uns. Und in ihrer Not, und das sind sie ja auch, müssen sie das fressen und das verändert ihr Verhalten und auch ihre Verdauung. Und diese Verdauung ist ja für viele ein Dorn im Auge, weil sie sagen, oh mein Gott, das schädigt die Hauswände. Und du hast vorher gesagt, sie haben diesen Kot in früheren Zeiten sogar genutzt. Ist es ein Vorurteil auch, dass dieser Kot irgendwas kaputt macht, außerhalb des ästhetischen Problems halt? Und wie würde ein gesunder Kot von Ihnen aussehen?
Also die falsche Ernährung oder Hunger macht Durchfall. Also bei uns ist das ja genauso, ne? Und der Mensch spricht oder wir Taubenfreunde sprechen dann von Hungerkot. Der sieht ganz anders aus als eine gesund und normal ernährte Taube. Der Hungerkot sind so matschige Flatschen, die eigentlich keiner mag und die eklig sind und die man einfach überall findet. Und bei der artgerechten bzw. gesunden Ernährung in Form von Körnern wird der Kot natürlich fest und da sind so kleine Kügelchen, die man, wenn die kurz angetrocknet sind, einfach wegfegen kann. Ja, also und es gibt ein Material, ein Baumaterialgutachten der Technischen Universität Darmstadt. Das wurde bereits 2004 erstellt und hat Materialien wie Kupfer, Stein, Klinker, Granit, Holz, Edelstahl, Dachpfannen überprüft mit Taubenkot und alles als nicht schädlich bewertet. Einzig auf Lack, also Lackfarben, gibt es eine leichte Korrosion nach 7 Monaten. Also da kann es nach 7 Monaten zu Blindstellen kommen. Aber das ist nicht nur der Taubenkot, sondern der Kot der Vögel allgemein oder auch von Insekten. Ja, wenn man dann früher mal über die Autobahn gefahren ist, hatte man ja überall da die Insekten vorne am Kühler hängen. Ist ja heute leider auch nicht mehr der Fall. Da muss man sich dann mal fragen, wer wäscht sein Auto erst nach 7 Monaten? Ja, also seitdem man fährt und stellt es dann wieder weg. Also im Prinzip ist das gefahrlos und wird quasi immer nach oben gebracht, um, ich sag mal, Front gegen die Tiere zu machen. Und der pH-Wert der Taube, der Kot der Taube vom pH-Wert liegt etwa bei 5 bis 6, also schwach sauer. Und im Vergleich zum Menschen, der hat einen pH-Wert von 5 bis 7. 7 ist neutral, also das sind ganz, ganz geringe Abweichungen. Und der saure Regen ist da entsprechend schlimmer.
Halt mal nochmal fest, dass sie in Not sind und den ganzen Tag nach Futter suchen. Und wenn wir uns überlegen, dass wir sie als Haustiere gehalten haben, dann ist das, dass wir ihnen kein Futter zur Verfügung stellen, eigentlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, beziehungsweise diese Fütterungsverbote, die man überall sehen kann, Tauben füttern verboten und so weiter. Da hat es vor einiger Zeit ein Rechtsguthaben aus Berlin gegeben, wo das in Frage gestellt worden ist. Und das ist sogar positiv ausgegangen. Kannst du uns da was drüber erzählen, bitte?
Ja, also dieses Berliner Gutachten hat ein Professor Allais, das ist ein Jurist in Sachen Tierschutz, und ein Veterinärmediziner, Doktor, weiß nicht genau, wie der heißt, irgendwas mit H, fällt mir gerade im Moment nicht ein. Die haben sich darüber Gedanken gemacht und haben das Ganze einfach mal von der anderen Seite beleuchtet, weil aufgrund der Tatsache, dass so viel Front gemacht wird gegen die Tauben. Und das Berliner Gutachten hat jetzt belegt, dass die verwahrloste Stadttaube genetisch ein Haustier ist und daher als Fundtier gilt, sodass sich die Kommunen um sie zu kümmern haben oder sich kümmern müssen. Was aber kaum eine Kommune wahrhaben will. Also die sträuben sich nach wie vor noch und lassen das jetzt auch juristisch prüfen, ob das denn so wahr ist. Und das ist für uns als Tier- oder Taubenschützer noch ein ganz langer Weg, bis wir diese Mauern letztendlich durchbrochen haben. Und um nochmal auf diese Taubenfütterungsgeschichte da zurückzukommen. Also man darf nicht vergessen, eine Taube, die standorttreu ist, also diese Haustaube, Stadttaube, die standorttreu ist, die fliegt nicht, wie das immer erzählt wird, mal eben raus aus der Stadt aufs Feld und sammelt dort Felder nach Körnern ab. Ja? Also die Stadttaube, die hat einen Radius von maximal 800 bis 1000 Meter zur Futtersuche. Ja, also sie fliegt dann nicht mal eben einfach raus. Und die Tauben, die wir auf der Straße sehen, die uns quasi vor den Füßen liegen, für jeden sichtbar sind, die haben Hunger, die suchen Nahrung. Wenn die Taube satt ist, hat sie gar keine Veranlassung, zu Fuß irgendwo unterwegs zu sein. Das ist grundsätzlich auch bei Vögeln so. Wenn die Vögel was fressen wollen, ja, wenn es nicht gerade am Baum hängt, ja, sondern keine Ahnung, ein bisschen Steinchen oder Körner, Samen, dann ist das Tier auf der Erde. Und ansonsten sitzt es auf Dächern oder fliegt oder ja, chillt irgendwo so vor sich hin. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und die Stadttaube, die braucht etwa 40 bis 50 Gramm täglich an Körnern, ja, um einigermaßen davon leben zu können, ja. Und die artgerechten Körner, die die Taube so braucht, das sind Mais, Weizen, Sonnenblumenkerne, Erbsen, Dari, Hanf, kleine Sämereien, manchmal auch Kräuter, also sie essen auch ganz gerne mal Petersilie oder Basilikum und Salat. Also unsere Tauben, die wir hier haben, die kriegen dann einmal die Woche so einen richtigen Energieschub mit Grünzeug, mit Grünfutter, und da reißen sie sich quasi drum. Und das ist natürlich in den Städten nicht zu finden und auch nicht mal eben, dass die Taube dann um die Ecke fliegt und sich irgendwo anders ernährt. Das finde ich ist noch ganz wichtig zu erwähnen.
Ist es sinnvoll, dass man denen als Privatperson da hilft und füttert in der Stadt?
Also meine persönliche Meinung, ja, wir müssen das tun. Dann kommt natürlich wieder die Kommune, die sagt, wir haben hier ein Taubenfütterungsverbot ausgerufen. Und es ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie sich nicht daran halten und sie werden beim Taubenfüttern erwischt, werden sie bestraft. Ja, da muss man halt sehen, wie man das am geschicktesten macht. Und auch was dieses Gutachten, um nochmal nach Berlin zu gehen, und was dieses Berliner Gutachten da gesagt hat, das Taubenfütterungsverbot ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ja, also man will die Tiere aushungern und das geht gar nicht. Aber wie gesagt, füttern wir, werden wir bestraft, wenn wir erwischt werden. Füttern wir nicht, verstoßen wir gegen das Tierschutzgesetz.
Aber das Herz sagt fütter, fütter und leg dich dann mit denen an. Mach riesigen Wirbel. Also das sagt mein Herz, weil man kann kein Lebewesen einfach verhungern lassen. Das geht nicht.
Genau. Und vor allen Dingen, weil wir ja das hier nicht mit der Wildform zu tun haben, sondern mit einem Haustier. Und wenn Hunde und Katzen irgendwo als Haustier unterwegs sind, ja, ganz tolles Beispiel, dann kümmert sich jeder, ne? Oh, guck mal, die Katze, die hat bestimmt Hunger. Oder wem gehört denn dieser Hund? Den müssen wir doch einfangen. Den gehört doch jemand. Und das ist bei den Tauben nichts anderes.
Da können wir gleich Überleitung machen zum nächsten Mythos, nämlich der Krankheitsübertragung. Eine Taube überträgt nicht mehr Krankheitserreger wie eine Katze oder eine Amsel. Und der Essener Tierarzt Kamphausen hat gesagt, wenn wir einen Blumentopf angreifen, dann ist die Chance höher, uns mit einem Pilz zu infizieren, als wenn wir eine Taube berühren. Was sagst du da dazu?
Ja, also klar, alle Traubenkrankheiten sind taubenspezifisch und nicht auf den Menschen übertragbar. Es gibt eine Ausnahme und das ist die Vogelhalterlunge. Und zwar kann man die von allen staubenden Vögeln bekommen. Also nicht nur jetzt von Tauben, sondern von Hühnern und von Papageien. Das staubt ja auch furchtbar. Also wenn sie einen Huhn mal schüttelt, dann kommt da eine riesen Staubwolke raus, ja. Man nennt das Ganze auch Taubenhalterlunge. Zum Beispiel hat man das auch vielfach bei Brieftaubenzüchtern gefunden. Die haben dann ja mal eben so 100, 200 Tauben in ihren Schlägen und gehen dann da sauber machen, ohne Schutzmaske. Und irgendwann haben sie dann angefangen zu husten. Das sollte man natürlich nicht tun. Man weiß um diese Gefahren von Stäuben allgemein. Und jetzt aufgrund unserer Corona-Krise sind wir es inzwischen ja auch gewohnt, Masken zu tragen, auch ohne Stäube. Aber wenn man halt so Staubsachen hat, wie Hühnerställe sauber machen oder vielleicht einen Taubenstall sauber zu machen, dann sollte man eine Maske tragen. Und selbst die Federn von Daunentextilien, das fand ich auch sehr spannend, beinhalten also Betten zum Beispiel, Kopfkissen, ich meine, wir als Veganer haben sowas ja nicht mehr, aber es gibt genug andere, die das noch haben. Selbst dort sind noch Stäube in den Federn enthalten. Ja, und bei diesen Allergenen, die diese Krankheit auslösen, handelt es sich um tierische Proteine, die im Staub der Vögel auftreten. Ja, und um nochmal zurückzukommen, selbst ein Hund, der draußen auf Gassi-Runde unterwegs ist, der bringt mehr Viren und Bakterien ins Haus als eine Taube. Ja, wenn der am Kot oder am Urin von irgendeinem anderen Hund schnüffelt, dann ja, ist das sicherlich ungesünder, als eine Taube in die Hand zu nehmen.
Aber dieses Thema wird ja auch benutzt, um Stimmung gegen die Tauben zu machen. Und da im Vorgespräch oder im vorher miteinander schreiben, hat mir deine Kollegin eben ein Gerichtsurteil geschickt über eine Schädlingsbekämpfungsfirma, die da eben ganz mies Stimmung gegen die Tauben gemacht hat und unwahre Aussagen verbreitet hat. Das ist aber auch positiv ausgegangen.
Ja, das stimmt. Also wir haben ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, ich umschreibe es mal, eine der größten Schädlingsbekämpfungsfirmen angegriffen. Die hatten auf ihren Webseiten diese Märchen verbreitet wie Tauben machen krank. Tauben sind Schädlingsschleudern. Sie kriegen Taubenzecken ins Haus und Milben, wenn irgendwo eine Taube auf dem Dach sitzt. Und wir vergrämen dann die Dächer und ihre Fensterbänke und keine Ahnung, was auch immer. Und dann können sie in Ruhe leben und haben sind krankheitssicher, sagen wir es mal so. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese große Firma, es alle Schädlingsbekämpfer. Also ich sag mal 99%, ja, 1% ist immer noch offen, aber 99% der Schädlingsbekämpfer arbeiten mit diesen Märchen. Die wollen nämlich die Angst schüren und die Menschen dazu bringen, ja, Vergrämung zu installieren, wo man natürlich auch viel Geld mit verdienen kann. Ja, diese Vergrämungen helfen ja nur kurzfristig, wenn sie denn überhaupt helfen. Ja, also das ist schon ein super Wirtschaftszweig. Und wir hatten damals Rentokil vor Gericht gezogen und aufgefordert, diese Sachen zu unterlassen. Ja, und da gab es dann, das war unsere damalige zweite Vorsitzende, die sich da gegen den Riesen aufgelehnt hat und hat mit den Lügengeschichten aufgeräumt. Und Rentokil hat sich dann gewehrt, ist aber dann letztendlich eingeknickt, weil die Richterin ihn da oder die Firma dann, oh, jetzt habe ich den Namen genannt.
Ja, und ich finde ihn furchtbar. Wie kann man es doch so nennen? Das ist ja schrecklich. Ja.
Das war nicht beabsichtigt, aber diese Firma schreibt sich nicht mit Doppel-L. Nur mal so nebenbei.
Okay.
Das hat man wahrscheinlich aus Marketinggründen weggelassen. Nein, aber wir haben es dann geschafft, dadurch, dass wir dagegen angegangen sind, diesen Blödsinn von diese Firma ohne Doppel-L, die musste dann die ganze Webseite umgestalten und darf nicht mehr mit solchen Sachen für sich werben oder Front gegen die Tauben machen.
Ja, sie sind ja auch nicht nur auf Nahrungssuche in Not in der Stadt, sondern auch wegen dem Nestbau. Es wird ihnen ja nirgends die Gelegenheit gegeben, diesen Brutzwang eben auszuleben. Es gibt ganz furchtbare Abwehrmechanismen, sowohl an öffentlichen Stellen als auch in Privatwohnungen. Was ich da oft sehen muss, angefangen von diesen Netzen über Stacheln, Strom, also furchtbar. Und da ist es kein Wunder, dass sich ihre Füßchen darin verfangen und das Ganze abklemmt. Als ich noch in der Stadt gelebt habe, haben wir ja so einen Balkondruck gehabt im Hochhaus und da haben jährlich welche drinnen genistet und ich habe immer eine große Freude mit ihnen gehabt, weil sie sind ja so, die Jungen sind ja so süß. aber wie schaut es aus mit der Not des Nestbaus? Wo weichen sie aus? Wie schaut es mit der Sterblichkeit der Jungen aus? Es muss sehr furchtbar sein eigentlich.
Ja, also die Nester in der Stadt, die sind dann in Nischen, in Wänden, in Löchern, im Mauerwerk, auf Vordächern, auf Balkonen, auf Stromkästen, auf Kabelkanälen, unter Brücken, in Parkhäusern. Dann haben wir die Bahnhöfe wieder. Also die Taube sucht sich in der in der Not wie soll ich sagen, Schlupflöcher. Ja, und da natürlich auch kein vernünftiges Nistmaterial gefunden wird in der Stadt, ja, da wird dann so ein Nest auch mal, wenn keine Zweige oder Blätter irgendwie gefunden werden, dann wird mit Unrat weitergebaut. Ja, da findet man, wenn man mal so in die Nester guckt, Eisstiele, Bänder, Schnüre, das ist Alufolie, also da Plastik, da ist alles Mögliche dabei, ne? Das ist nicht so schön. Ja, und die Überlebenschance der Küken richtet sich danach eben, ob die Eltern schon krank sind und was sie an Nahrung finden. Ja, wenn keine Nahrung zur Verfügung ist, verhungern die Nestlinge im Nest. Ja, ist die Taube krank, überträgt sich das taubenspezifische Krankheiten wieder auf die Küken. Und viele sind natürlich dann auch vom Sterben bedroht. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn die Taube 8-mal im Jahr brütet, dass dann auch 16 Küken durchkommen. Ja, also ich kenne die Dunkelziffer nicht, aber ich sag mal, nehmen wir mal an, von 2 Küken überlebt eins. Ja, dann haben wir statt 16 schon mal 8. Ja, so, und dann, was findet die Taube an Nahrung? Wenn nicht artgerecht gefüttert wird, dann werden die Küken schon dann mit Alufolie oder Zigarettenstummeln oder Glas, kleine Glassteinchen, die gefunden werden, dann auch schon mal gefüttert und sterben da dran. Ne? Ja, und dann die Tauben auf dem Balkon. Auch so ein Fall, die einen mögen es, die anderen nicht. Ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt ganzen Balkon einnetzen oder verspiken oder wie auch immer. Man kann auch einfach diese Eier dann als gegen Attrappen tauschen. Dann brütet die Taube ihren normalen Brutverlauf und fliegt dann wieder weg. Kommt aber wieder, weil da ja schon mal Eier gelegt worden sind. Und wenn man das jetzt mal ein ganzes Jahr durch exerziert und die Eier austauscht gegen Attrappen, hat die Taube keinen Bruterfolg und wandert dann ab, sucht sich einen anderen Balkon oder eine andere Nische. Also das wäre zum Beispiel auch eine artgerechte Vergrämung einer Taube, wenn man sie dann auf dem Balkon nicht haben möchte. Ja.
Das ist
Und
ja das
dann gibt es
Prinzip
natürlich.
vom Taubenschlag, ist das Prinzip.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und dann eben nochmal, um auf diese Vergrämung, diese meines Erachtens nicht tierschutzkonformen Vergrämung zurückzukommen, da gibt es dann, wie du schon sagtest, diese Spikes, diese Piekser, ne? Dann gibt es Netze, Klebetöpfe, Stromdrähte, Spanndrähte, Falken. Mit Falken wird auch immer ganz gern vergrämt, dass man die Falken dann mal so ein paar Tage durch so Taubenschwärme schickt, durch die Städte, und dann erhofft man sich, dass die Tauben dann wegbleiben. Die kommen dann aber auch wieder, wenn der Falke nicht mehr zu sehen ist. Also ganz tolle Sachen. Und dann gibt es auch Schrägbleche. Was ich meine, die einzig tierschutzkonforme Lösung ist, um Tauben von einer Stelle wegzuhalten. Weil dort kann man sich nicht verletzen, das Tier kann nicht landen, das rutscht da ab und muss nicht zu diesen Hardcore-Geschichten greifen, die von diesen Schädlingsbekämpfern immer gerne angeboten werden. Denn gerade die Spikes, die viele Küken verenden in den Spikes, sie spießen sich auf, die Eltern bauen trotzdem in den Spikes ihre Nester. Da wird so lange Stöckchen immer reingeflogen, bis man so etwas oberhalb der Spikes ist und seine Eier da ablegen kann. Und wenn die Küken dann mal aus dem Nest fallen, zum Beispiel, dann spießen sie sich auf. Ja, oder wir haben auch größere Küken, die dann die dann auch mal rumflattern und auch mal außerhalb des Nestes versuchen, die Welt zu erkunden, dann bleiben die da auch picken. Oder auch Altvögel, ne? Wenn beim Anflug, dass sie halt dann unglücklich landen. Und ja, das zum Thema Spikes. Netze ist auch so eine Geschichte, die Tauben verfangen und verheddern sich da drin. Die flattern um ihr Leben, wenn die nicht rechtzeitig gefunden werden oder ihnen geholfen wird. Oder sie werden lebendig eingeschlossen. Also es gibt da auch Vergrämer, die sehen, da ist ein Nest und machen es einfach zu. Das heißt, die Eltern kommen dann nicht mehr rein und die Küken verenden dann.
Aber das wäre dann ein
Also
Fall für Tierschutz, oder? Das ist nicht erlaubt, sowas.
nein, das ist verboten.
Ja.
Also da sind wir wieder beim Tierschutzgesetz, Töten von Wirbeltieren, ne, ohne vernünftigen Grund. Und liegt ja auch ganz klar, die Tiere sind schutzlos, hilflos. Die können nicht weg, die können ja nicht fliegen. Ne, eine Alttaube haut ab, wenn einer kommt und gibt das Nest dann quasi auf, aber kommt letztendlich dann nicht mehr an die Küken ran, die dann elendig verhungern in diesen.
Und die ganzen
Also
anderen
dieses.
Grausamkeiten wie diese Spikes und Strom, das ist alles legal, oder? Weil wenn ich mir das überlegt, das ist ja Tierquälerei.
Aber es ist erlaubt, solange diese, das ist ja das Schlimme, solange diese Spikes beweglich sind, dürfen die installiert werden. Starre Spikes nicht. Da könnte sich ja das Tier dann dran verletzen, sagt man, obwohl dieses Verletzungsrisiko bei den beweglichen Spikes ja auch so ist. Ja, aber die sind leider Gottes erlaubt, die beweglichen. Genauso wie die Drähte oder es gibt ja auch so Spiralen. Inzwischen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das sind so Drahtspiralen, die werden dann befestigt und um irgendetwas, wo das Tier halt nicht sitzen darf, rumgelegt. Die Tauben fliegen es trotzdem an, sitzen dann auf diesen Spiralen und schneiden sich durch diese Spiralen dann die Füßchen, die Fußsohlen kaputt, wenn sie da länger sind. Also da haben wir schon ganz, ganz oft blutige Fußsohlen. Und dann gibt es auch noch die tollen Klebetöpfe. Da hieß es dann am Anfang, ja, das ist ganz toll und tierschutzkonform. Und die Klebetöpfe, die sehen für die Taube aus, wie als würde da Feuer rauskommen. Also die Taube sieht von Weitem, dieses Klebezeug dampft wohl so aus. Ja? Und dann sieht die Taube, da ist Feuer und fliegt da gar nicht erst hin. Ja, das war schön gedacht, schlecht gemacht. Die Taube sieht da gar nichts. Die Taube fliegt auf diese Klebetöpfe, verklebt sich mit ihren Füßen, mit ihrem Gefieder, kann teilweise gar nicht mehr fliegen. Ja, und also da sind auch schon Klebetöpfe wieder abgebaut worden.
Das macht mich so wütend. Tja.
Also die einzig tierschutzgerechte Lösung sind Taubenschläge. Ja, oder diese Schrägbleche. Also wenn man schon vergrämt, dann bitte Schrägbleche benutzen und gleichzeitig einen Taubenschlag aufstellen. Ja, ich bin da mal jetzt richtig dreist und sage, also diese Vergrämung-Schrägbleche nur in Kombination mit einem Taubenschlag, weil man den Tauben dann auch Alternativen ja anbieten muss. Man kann sie ja nicht von einer Stelle verjagen und bietet ihr keine Alternative an. Die muss ja irgendwo bleiben. Ja, das Tier kann sich ja nicht in Luft auflösen. Also dann bitte Taubenschläge und ihnen ein Zuhause anbieten und nicht wie als gefiederte Obdachlose auf der Straße rumvegetieren lassen. Das geht dann nicht.
Genau, und das wäre auch meine nächste Frage, ob du uns bitte das Prinzip eines Taubenschlags erklären kannst, was es dazu braucht, ob da auch Privatmenschen mitmachen können und vielleicht ein paar Beispiele vielleicht von eurem oder einem erfolgreichen Taubenschlag. Auch interessant, wie sich da die Tauben verhalten.
Ja, das Prinzip des Taubenschlags ist der Eieraustausch durch Attrappen, um die Nachkommen zu verhindern. Also wilde Brütereien kommen dann nicht vor, wenn im Umkreis dieses Taubenschlages auch tierschutzkonform vergrämt wird. So, die ehemaligen Haustiere, die schätzen natürlich diesen Komfort eines Schlages. Da gibt es das Futter, Wasser, Nistzellen, eine saubere Umgebung und Sicherheit vor den Wildvögeln, Raubvögeln, Menschen, bösen Menschen, die unterwegs sind. Die Taube im Taubenschlag hat jetzt die Möglichkeit, endlich Taube sein zu dürfen. Sie findet dort eine sichere Brutstätte, eine saubere Brutstätte, sauberes Wasser, regelmäßige Bademöglichkeiten, artgerechtes Futter, gesicherte Jungtaubenaufzucht, eine höhere Lebenserwartung und sie fühlt sich einfach wohl, wie es sich für ein Haustier gehört. Und um merklich die Population zu minimieren, braucht es auch je nach Taubenanzahl mehrere Taubenschläge. Wir sind natürlich dankbar, wenn wir einen schon realisieren können. So, und ja, die Kosten, ja, kann ich so einfach nicht beziffern, weil es auch immer darum geht, wo kommt so ein Taubenschlag hin? Es gibt ja verschiedene Modelle. Wir bevorzugen die Dächer. Ganz klar. Wir als Verein gehen auf die Dächer, weil es, ich sag mal, ebenerdig einfach zu viele Probleme gibt. Ja, menschliche und auch tierische Probleme. Also Stadttiere wie Marder, ja, Ratten. Die kommen natürlich in solche Taubenschlägereien. Das ist auch Die können ja auch hervorragend klettern, ne? Also wenn der nicht aufgenagt wird, wird er dann beklettert. Ja, also das ist schon immer eine Gefahr. Und je höher man geht, desto eher hat man natürlich auch diese Gefahr dezimiert, dass da Stadttiere reinkommen. Wir haben also den Hamburger Hauptbahnhof, den du ja eingangs angesprochen hattest, der ist in einem Dach. Ja, also da ist ein Dachgeschoss ausgebaut worden. Und ja, das ist natürlich dann auch nicht ganz so kostenspielig, als wenn wir haben noch ein zweites Modell, das ist eine Seekontainerlösung. Da wird dann ein Überseekontainer, den gibt es ja in verschiedenen Größen, ausgebaut, innen ausgebaut, da wird Licht reingemacht, also Licht, Tageslicht kann da einfallen. Ich weiß nicht, wie sich das nennt. So, gibt ja Hauben, so durchsichtige Hauben, die dann da reinkommen, dass eben Tageslichteinfall auch ist. Und dann gibt es eben so eine Öffnung in diesem Container, wo die Tauben quasi rein und raus können. Und man hat da auch einen Vorraum in diesen Containern, wo man Futter lagern kann, beziehungsweise auch Tauben entnehmen kann, die dann mal krank sind und in eine Quarantänestation kommen. Das sind natürlich wieder andere Kosten. Also so ein Dachausbau ist wesentlich kostengünstiger als so eine Containerlösung. Ja, und dann gibt es andere Taubeninitiativen, die bauen ebenerdig, die stellen ein Gartenhaus auf oder einen Bauwagen. Und ich habe sogar auch schon Wohnwagen gesehen. Da muss allerdings dann auch innen ausgebaut werden. Und wie das jetzt kostenmäßig ist, weiß ich nicht. Also ich würde sowas auch dann grundsätzlich entsprechend einzäunen, vielleicht sogar Kamera überwachen, weil eben aufgrund dieser ebenerdig geführten Taubenschläge ja zu viel passieren kann. So, ein Dach ist schwerer zu besteigen, ne?
Aber grundsätzlich ist zu sagen, jeder, der helfen möchte, ist herzlich willkommen, sich an euch zu wenden oder eine andere Hilfe an der Stelle und sowas zu installieren. Das ist Gold wert, jemand, der das macht, oder?
Ja, also wir, ja, super, ne? Also wir suchen dringend immer, egal in welcher Stadt, Dächer, also Flachdächer, tragfähige Dächer, ganz, ganz wichtig. Also die müssen von der Statik her auch ein bisschen was aushalten können. Und da sind die Städte und Gemeinden gefragt und auch Privatpersonen. Es gibt sicherlich auch private Leute oder Initiativen, die sagen, Mensch, klasse, also wir haben hier ein Dach, das haben wir zwar begrünt, aber da könnte ja eigentlich auch was anderes hin. Das wäre natürlich super, ne? Also das haben wir nicht nur in Hamburg, das Problem, dass wir keine Dächer finden. Das gibt es halt, ich glaube, in Österreich genauso wie in ganz Deutschland, ne?
Genau, ja.
Und die Leute haben quasi immer Angst. Sie wollen sich mit diesem Taubenproblem nicht auseinandersetzen, weil sie Befürchtungen haben, ja, man wird krank und ich weiß nicht, was da alles so kommt. Aber wenn wir mal realistisch sind, wenn wir so einen Taubenschlag auf dem Dach haben, die Taube verhält sich so, dass sie in diesem Zuhause lebt. Die geht zum Fliegen raus, die sonnt sich vielleicht da, ja, die fliegt dann auf den Container oder sitzt da in der Luke vorm Dach und sonnt sich und dann geht sie wieder rein. Ja, und ganz, ganz wichtig auch, der Kot verbleibt zu 80% im Taubenschlag. Wenn die Taube draußen ist, fliegt sie rum, ja, der kotet sie nicht. Die kotet dann erst, wenn sie gelandet ist oder bevor sie losfliegt. Und das, was dann an 20% Taubenkot draußen anfällt, da kann man wirklich mit leben. Und die 80% des Taubenkots, die dann im Schlag verbleiben, die werden auch dokumentiert, genauso wie dieser Eieraustausch. Also es wird, wenn so ein Taubenschlag da ist und betreut wird, da wird wirklich alles dokumentiert. Ja, wie viele Eier im Jahr getauscht werden, wie viel Kot angefallen ist, was gefüttert wurde, wie viel gefüttert wurde, wie viel man hat brüten lassen. Auch ganz wichtig, in diesen betreuten Taubenschlägen müssen Bruten in geringfügigen Maßen zugelassen werden, damit die Tauben nicht wieder abwandern. Und da habe ich ja vorhin erzählt mit dem Balkon, ja, wenn ein Jahr Eier getauscht werden, dann hat die Taube, denkt sie, oh, diese Stelle ist nicht gut für mich, hier kriege ich keine Küken groß, ich fliege dann mal woanders hin. Und daher ist es auch ganz wichtig, die Tauben in diesen betreuten Schlägen geringfügig brüten zu lassen.
Jetzt würde ich nur gern wissen, wenn es Menschen gibt, die da zuhören und unterwegs sind und dann eine Taube sehen, die sich offensichtlich nicht so verhaltet, wie sie soll. Das ist ganz wichtig, zu wissen, wann muss der Mensch eingreifen, mit Hilfe und was macht man da? Ich meine, in Großstädten wie bei euch gibt es diesen Verein, aber was, wenn man im Ausland zum Beispiel ist und man keine Ahnung hat, was man machen kann.
Also ich muss sagen, Facebook ist da wirklich top. Also die Tauben, Leute sind so super vernetzt, auch weltweit, auch Spanien, ja, Österreich, Schweiz. Also es ist immer jemand dabei, der irgendjemanden kennt. Das hat es vor ein paar Jahren in dieser Form auch noch nicht gegeben, aber ich muss sagen, ich bin begeistert, was sich da entwickelt hat. Und ich hatte vor ein paar Jahren am Stephansdom in Wien eine verletzte Taube gefunden und stand vor genau dem gleichen Problem. Was machst du jetzt? Wer ist hier in Österreich? Wer ist hier in Wien? Wer kann irgendwas machen? Und da habe ich mich dann habe ein bisschen gegoogelt, habe ein Berliner Tierheim angerufen und die sagten mir dann, gehen Sie bitte zur nächsten Polizeistation. Die gaben mir dann auch, die wussten genau, wo ich war, weil ich sagte, hier am Stephansdom, so und so. Und die gaben mir dann die nächste Wache. Und ich habe dann per Google Maps bin ich dann dahin gewackelt mit diesem Täubchen. Und ich weiß nicht, ob die angerufen hatten vom Tierheim bei dieser Wache, dass da gleich eine Taube kommt. Die hatten schon einen Karton bereit mit Luftlöchern und ein Handtuch drin und haben die Taube dann mir abgenommen und das Tierheim hat die Taube von da dann zu sich geholt. Also fand ich schon mal ganz toll. Das geht heute über Facebook wesentlich besser, muss ich sagen. Aber damals schon Tierheim, Polizei, habe ich mich schon riesig gefreut. Ja, und wenn man ein verletztes Tier sieht oder eine auffällige Taube. Eine auffällige Taube sitzt auf der Straße am Rand, hat den Kopf eingezogen, plustert das Gefieder auf und wirkt einfach wie so eine Kugel, ein bisschen struppig. Ja, dann sollte man sie auf jeden Fall sichern, also hochnehmen. Die beißen nicht, ja, die flattern vielleicht ein bisschen, aber die sind nicht wirklich wehrhaft, kann auch nichts passieren. Und wenn man dann noch einen Baumwollbeutel in der Tasche hat oder vielleicht einen Karton, dann kann man sie dort relativ sicher aufbewahren. Den Karton dann bitte immer mit Luftlöchern versehen. Und dann entweder das Tierheim oder das Tierheim anrufen und fragen, was man machen kann. Oder zur nächsten Polizeidienststelle gehen. Viele Dienststellen, auch bei uns in Deutschland, nehmen die Tiere an, die dann eben vom Tierheim abgeholt werden. Oder so wie du das gemacht hast, du hast ja sicherlich gegoogelt, Hamburger Stadttauben oder Tauben Hamburg oder sowas. Es gibt viele, viele Vereine inzwischen oder Initiativen, die sich dann bereit erklären, das Tier an sich zu nehmen. Und bitte, also das ist immer mein Appell an die Menschen, sollte so ein Tier gesichtet werden, bitte bleiben Sie dabei, nehmen Sie das Tier hoch, wenn Sie können. Und warten Sie so lange, bis jemand von den Tierschützern kommt und das Tier an sich nehmen kann. Weil wenn Sie vorbeigehen und Notruf einfach nur absetzen, dann ist es weiteren Gefahren ausgesetzt. Es wird vielleicht ins Gleisbrett getreten oder ja, andere Dinge möchte ich gar nicht ausführen, aber das passiert, ja. Und sichern Sie das Tier und bleiben Sie dabei, so gut Sie können, bis Hilfe eintrifft.
Sprechen wir am Schluss noch über schöne Besonderheiten der Tauben. Ich meine, dass sie wunderschöne Tiere sind, das steht ja außer Frage, wenn man sich ja mal anschaut, wie eine Türkentaube ausschaut, wie eine Ringeltaube, eine Hohltaube ausschaut. Auch die Stadttaube, wie sie schillert. Ich habe aber auch gelesen, dass sie zum Beispiel ein Leben lang zusammenbleiben. Stimmt das? Und hast du noch ein paar interessante Fakten für unsere Hörer und Hörerinnen über Tauben, die dir auch ganz besonders nahe gehen und gefallen?
Also die Tauben bleiben ein Leben lang zusammen, es sei denn, es passiert irgendetwas, ein Unfall oder Raubvogel kommt oder sowas, Krankheiten. Und was immer so besonders herzig ist, selbst die Küken, wenn die im Nest sitzen, die sind gerade geschlüpft, die fangen schon an, sich zu putzen und wissen, da ist jemand. Und das zuerst Geschlüpfte, das passt immer auf das jüngere Geschwisterchen auf. Auch wenn es vielleicht ein bisschen kleiner ist als das Zweitgeschlüpfte, es fühlt sich immer verantwortlicher. Und ja, diese schillernden Gefieder, jede Taube sieht anders aus. Das haben wir ja bei der Wildform der Taube ja nicht. Die sehen ja alle gleich aus. Aber durch diese verschiedenen Zuchtformen, die da in die Stadttaube reingezüchtet wurden, sieht jede Taube anders aus, ja. Und ja, der Täuber, der beißt sich quasi in das Herz einer Auserkorenen, ja. Das ist manchmal auch schon zu viel, wenn man das mal auch so auf der Straße beobachtet. Es gibt da wirklich, das ist wie bei Menschen auch, so richtig penetrante Männer, ja, die dann
Ja.
die Tauben da nicht in Ruhe lassen, die weiblichen Tauben, und ach, wenn die nicht will, dann nehme ich einfach mal die nächste. Irgendeine erbarmt sich schon meiner. Also es ist auch ziemlich lustig. Und wenn dann erstmal das Herz erobert wurde, was dann einige Tage dauern kann, dann wird da geschnäbelt und geküsst, was das Zeug hält, ja. Also man sieht die ja manchmal dann auch dicht zusammenhocken und Küsschen, Küsschen und sich dann auch gegenseitig putzen. Also die Altvögel, das ist schon wirklich richtig niedlich, wenn man das mal beobachtet. Ja, und wenn sie sich dann verpaart haben, dann bauen auch beide ein Nest. Ja, das ist dann Gemeinschaftsarbeit. Da werden Stöckchen und Blätter da rangeschleppt. Ja, das, selbst wenn schon die Eier liegen, wird immer noch weiter gebaut, damit das alles schön weich und ordentlich ist, ja. So, und dann, wenn es dann zur Eiablage gekommen ist, dann wechseln sich beide beim Brüten ab. Wobei die weibliche Taube immer nachts sitzt. Also ich habe meine Beobachtungen hier so gemacht, ich kann fast die Uhr danach stellen. Um 18 Uhr nimmt die weibliche Taube das Nest ein und brütet dann durchgehend bis 11 Uhr morgens, und dann ist er dran. Also
Ja.
die Hauptaufgabe ist natürlich wieder bei den Frauen, aber der Mann muss halt mitmachen. Ja, und die Aufzucht der Jungen wird auch von beiden, also füttern beide, es wärmen beide nach wie vor. Wenn die Küken dann so kurz bevor sie flügge werden, dann übernimmt der Vater. Ganz erstaunlich, der Vater übernimmt das Picken lernen, das Fliegen lernen, das Zeigen, wo man gucken kann, wo gibt es was zu futtern. Also da ist dann der Vater gefordert, während die weibliche Taube schon wieder zwei Eier gelegt hat.
Ja.
Ja, also das ist so das, was ja, was die Taube so ausmacht, ne? Und die Taube ist ja das Symbol der Reinlichkeit, der Liebe und des Friedens. Gerade in der heutigen Zeit, wenn wir mal in die Ukraine gucken, ja, wie viele Friedenstauben sind gepostet worden? Plötzlich erinnert man sich wieder an das Symbol Taube als Friedensbote, ja, verachtet aber die Stadttaube. Ja, also es ist. Die Friedenstaube ist halt eine weiße Taube, ne? Aber eigentlich sind die Boten die Tauben als solches, ne? Das
Ja.
darf man immer nicht vergessen.
Und auch bei Hochzeiten benutzen sie sie ja quasi als Symbol der Liebe. Ja.
Ganz genau, als
Ja.
Symbol der Liebe. Und wenn man dann diese Hochzeitstauben mal hinterfragt, die haben diesen Orientierungssinn nicht. Ja, der ist dort nicht vorhanden. Die Hochzeitstauben werden in die Luft gelassen und finden nicht mehr nach Hause. die stranden dann auch in unseren Städten und verpaaren sich dann mit den Stadttauben. Was wir dann wieder haben, wenn wir Stadttauben sehen und sagen, oh, guck mal, die ist aber weiß oder da ist ja so viel weiß dran. Ja, da ist so viel weiß dran, weil diese Hochzeitstaube einfach nicht mehr nach Hause gefunden hat. Also die wurde quasi auf der Straße ausgesetzt.
Ja. Ich möchte auch noch an den täglichen Sprachgebrauch der Menschen appellieren. Ich sage das ja in fast jeder Sendung, sagt's nicht das blöde Schwein oder die dumme Kuh und dementsprechend auch nicht, dass Tauben die Ratten der Lüfte sind. Ich finde, dass das sowohl die Ratten als auch die Tauben extrem denunziert und es kann jeder das einmal überlegen, ob man das wirklich als etwas Negatives im Sprachgebrauch weiterhin verwenden möchte. Und was ich noch anfügen möchte, ist, ich bin gerade in Bildungskarenz und mache eine Ausbildung zur Kinderbuchillustratorin und schreibe oder zeichne ein Buch über den Schwarzspecht. Und die Hohltaube wird da eine große Rolle einnehmen, weil die ist ja angewiesen auf den Schwarzspecht, der diese tollen Höhlen zimmert und sie dann verlässt. Und sie ist dann schon ganz. Liebe Leute, hier spricht die Christina aus dem Schnitt. Ich habe gerade bemerkt, dass an dieser Stelle mein Aufnahmegerät gestoppt hat. Ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls versuche ich mich zu erinnern, was wir da noch besprochen haben. Da waren noch ein paar gute Sachen dabei. Ich habe eben gesagt, dass durch dieses Zeichnen der Tauben, dieses genaue Anschauen der Feder, des Leuchtens in den Augen, mir nochmal klar wird, wie wunderschön die Tiere sind, wie edel und welche Würde sie haben. Und dass sie diese Augen einem jeden wünsche, der achtlos an den Tauben vorbeigeht mit 100.000 Vorurteilen. Und aber auch das Herz der Empathie, damit den Tauben endlich geholfen wird und Menschen für sie eintreten und ihnen die Verantwortung gegenüberbringen, die wir eigentlich haben. Wir haben auch noch kurz über eine Facebook-Gruppe gesprochen. Da gibt es in London eine Gruppe von Menschen, die immer wieder durch die Stadt gehen und die Tauben von den Dingen an ihren Füßchen befreien, dass sie nicht mehr abgetrennt oder abgeschnürt werden. Und ich werde euch den Link in den Shownotes posten, genauso wie den Link vom Verein Hamburger Stadttauben e.V. Das wäre hamburgerstadttauben-zusammengeschrieben.de. Ja, in Vertretung von der Andrea muss ich mich jetzt für beide verabschieden, leider wegen dem Aufnahmegerät. Ich hoffe, wir haben euer Herz berührt und ihr habt was Neues gelernt und tragt das weiterhin hinaus und seid eine Stimme für die Tiere. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.